Hey, 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 willkommen beim NBA Tauchgang. Endlich ist es wieder soweit. Ich habe mir mit Tom Schneider die Lakers und die Mavericks vorgeknüpft. Viel Spaß. Hey, hallo Leute, herzlich willkommen zum NBA Tauchgang. Wir machen weiter mit einer neuen Folge von unserem neuen Format. Ich hoffe, der erste Teil hat euch schon gut gefallen über die Bulls und über die Houston Rockets. Heute das erste Mal mit unserem neuen Mitglied im Tauchgang-Team, Tom Schneider. Hey Tom, wie geht's dir?
Ja, mir geht's soweit einwandfrei. Und dir?
Ja, mir geht's auch super. Ich habe wirklich Lust, heute ja mit zwei richtig interessanten und sehr, sehr starken Teams, die Lakers und die Mavs, wollen wir heute besprechen. Welches Team hat dir denn bei der Vorbereitung für den Podcast besser gefallen? Welches hat dich mehr gekickt? Und mit welchem würdest du dann auch gerne starten?
Ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ich fand jetzt gerade in letzter Zeit beide Teams extrem unterhaltsam. Aber muss sagen, dass es mir die Mavs und Luka Doncic doch nochmal eine Spur mehr angetan haben, einfach weil ja, es mir zurzeit wahnsinnig viel Spaß macht, eben Doncic und auch dem Team, was da um ihn herum spielt, beim Basketballspielen zuzuschauen. Und die Offense der Mavs ist gerade, finde ich, echt, wirklich ein absoluter Traum für jeden Basketballfan. So.
Ja, ich muss auch sagen, dass es mir ganz genauso geht. Ich bin ziemlich geflasht von den Mavs und ich bin auch ziemlich geflasht von Luka Doncic. Dann starten wir mit den Mavs. Ich breche einmal so das Grundgerüst der Zahlen mal so ein bisschen runter, was das Team betrifft, und dann können wir einsteigen. Ja, wir haben uns entschlossen, das Format so ein bisschen strukturiert zu machen. Und zwar gibt es erstmal einen Teamüberblick, dann geht es um den besten Spieler, besten jungen Spieler auch, den besten Spieler in 3 Jahren. Dann gucken wir uns die Offense und die Defense etwas genauer an und dann geht es noch um Need oder Trade, was das Team vielleicht noch besser machen könnte und eine Prognose für die Zukunft. So ungefähr soll es sein, aber es soll trotzdem ein interessantes, lockeres Gespräch über die Teams sein, die wir besprechen, und soll jetzt nicht so Punkt für Punkt unbedingt abgehakt werden. Ich fange also mal an mit den Mavs. Sie stehen im Moment bei 15 Siegen und 6 Niederlagen, sind Erster in der NBA beim offensiven Rating mit 116,5, defensives Rating 15. Platz 108,2, Net Rating 3. Platz 8,3. Mit Schedule einbezogen SRS sind sie Vierter der Liga, 7,89. Sie haben die 20 schnellste Pace, 99,9. Und sie haben bisher ein paar Spiele gegen gute Teams verloren, zum Beispiel gegen die Lakers in Overtime, gegen Boston in Boston, was man auf jeden Fall verschmerzen kann. Aber sie haben auch schon ein paar schlechtere Niederlagen dabei gehabt, zum Beispiel zweimal gegen die Knicks. Aber seit 9 Spielen oder jetzt 10 Spielen sind sie richtig gut drauf und es läuft richtig rund. Von daher sind sie gerade eigentlich das Team, über das am meisten gesprochen wird, zum Beispiel bei Twitter. Und Luka Doncic ist auf jeden Fall auch der Spieler, über den man am meisten hört, würde ich mal gerade so sagen. Und ja, wie hast du das Team jetzt erstmal so generell wahrgenommen?
Also ja, das Team ist eben eins, was bisher eben vornehmlich über die Offense kommt, die wirklich extrem gut ist. Also momentan sind sie da mit einem historisch guten Wert unterwegs, der vom O-Rating her noch nie erreicht wurde. Und das eben, obwohl wir in den letzten Jahren ja ein Warriors-Team in der Liga hatten, was fast schon, sag ich mal, als Basketball-Schablone dienen könnte. So. Und das finde ich ziemlich beeindruckend, wenn man halt auch bedenkt, dass das Team eben mit Luka Doncic von einem Spieler angeführt wird, der gerade in seiner zweiten Saison ist und gerade mal ebenso einfach auf, MVP-verdächtigem Kurs unterwegs ist.
Ja, ich muss auch sagen, es ist wirklich krass. Also es ist auch, finde ich, wirklich krass, sich das anzugucken, wie gut der Junge ist. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt mal damit, was uns bei Luka Doncic als Spieler so aufgefallen ist. Was denkst du, was macht Luka Doncic so besonders? Warum ist er gerade so, so am Aufsteigen, dass er jetzt schon in seiner zweiten Saison, ohne einmal All-Star gewesen zu sein, schon in der MVP-Diskussion dabei ist? was macht sein Spiel aus?
Ja, also was mir bei ihm diese Saison extrem auffällt, ist, dass er einfach einen riesigen und für sein Alter wirklich beträchtlichen Sprung darin gemacht hat, die richtige Entscheidung auf dem Feld zu treffen. Also seine Pick-and-Roll-Offense ist wahnsinnig abgezockt. Er kann die Defense mittlerweile schon so gut lesen, wie es wirklich nur wenige Spieler in der Liga können. Und das, obwohl er eben noch so jung ist. Und ja, dementsprechend kann er eben selber sehr gut scoren. Er kann sehr gut zum Korb ziehen, beziehungsweise hat immer seinen Stepback-Dreier im Arsenal. Er ist unglaublich clever darin, Freiwürfe zu ziehen, wird bei fast jedem zweiten Wurfversuch gefoult. Und sobald die Defense halt in irgendeiner Weise auf ihn reagiert, mehr Hilfe schickt oder eben ihn doppelt oder sowas, sieht er halt auch sofort den freien Mann, spielt einen richtigen Pass. Und ja, ich finde es wirklich beeindruckend, wie oft er in der Lage ist, die Defense zu lesen und daraus dann das beste Basketball-Play für sein Team zu spielen.
Ja, ich muss auch sagen, Decision-Making, auch weil wir ja jetzt im letzten Podcast Russell Westbrook gescoutet haben und auch James Harden, Decision-Making bei Luka Doncic ist wirklich extrem gut. Also ich muss sagen, ich bin wirklich unglaublich beeindruckt, wie er spielt, was er macht, welche Entscheidungen er trifft, was er alles drauf hat. Aber das Decision-Making, das sticht wirklich heraus. Kaum schlechte Entscheidungen dabei. Das zeigt sich auch dadurch, dass die Mavericks die wenigsten Turnover der Liga machen, obwohl Luka Doncic als 20-Jähriger eigentlich fast permanent den Ball in der Hand hat. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ich glaube, er ist technisch der beste Spieler, den es in der NBA je gegeben hat. Ich wüsste nicht, welcher Spieler schon mal besser gewesen sein soll, weil das Spiel entwickelt sich ja immer weiter, immer weiter, immer weiter. Natürlich gab es viele Sachen, die er jetzt macht, früher gar nicht. Er profitiert natürlich sehr davon, was Harden, Steph, LeBron in den vergangenen Jahren eben alles so gezeigt haben und neu entwickelt haben. Aber er hat eben wirklich alles drauf. Es gibt eigentlich nichts, was er in der Offensive nicht kann. Und er hat zum Beispiel den Stepback von James Harden, er hat den in beide Richtungen. Er trifft aus jeder Distanz, also im Moment sind seine Werte wirklich aus jeder Distanz des Feldes traumhaft, obwohl er eine sehr moderne Wurfverteilung hat, also er nimmt sehr wenig Midrange-Würfe. Er ist, obwohl er ja so ein bisschen, teilweise sogar, finde ich fast schon so ein bisschen übergewichtig aussieht, hat er trotzdem eine sehr interessante Athletik, denn er kommt eigentlich immer an seinem Gegenspieler vorbei, er attackiert immer weiter, kommt immer irgendwie durch, trifft unglaublich gute Entscheidung und dann ist er eben auch so groß und so schwer, dass er meistens eben seinem Gegenspieler körperlich überlegen ist und kann dann eben noch jedes Finish, das im Buch steht, und dann eben noch einen super Euro-Step, mit dem er eigentlich immer weg ist. Das ist schon echt krass.
Ich muss sagen, ich habe neulich auch so einen Gedanken gehabt. Ich finde, vom Scoring her ist er eben am ehesten wirklich mit James Harden zu vergleichen mittlerweile, weil er eben auch sehr, sehr viele schwierige Dreier nimmt, die jetzt auch nicht überragend trifft, aber für den Schwierigkeitsgrad, der sie dann doch auszeichnet, eigentlich dann doch solide und eben auch so gut daran ist, Freiwürfe zu ziehen, dass man den Scoring, finde ich, echt ein bisschen mit Harden vergleichen kann. Aber ich finde, im Playmaking wiederum ist er eigentlich eher so ein bisschen ein LeBron. Jemand, der einfach auch diese Größe hat, um bestimmte Pässe zu spielen, die gar nicht jeder in der Liga spielen kann. Und auch jetzt schon wirklich diese unglaubliche Cleverness und diese unglaubliche Berechnung, Defenses so zu manipulieren, dass er eben schon genau weiß, welcher Mann frei wird und in der Sekunde, in der Mann offen wird, dann auch schon den Pass spielt. Das ist echt beeindruckend, wenn man halt bedenkt, dass er, wie gesagt, noch nicht mehr 21 Jahre alt ist.
Ja, genau das habe ich auch gedacht. Ich habe auch beim Scoring immer an Harden gedacht und beim Playmaking, beim Passing eher an LeBron. Obwohl ich sagen muss, jetzt haben wir ja auch gerade LeBron gescoutet und Doncic jetzt im gleichen Zeitraum, also beide sehr intensiv verfolgt. Und was Luka Doncic macht für die Offense, ist noch krasser als das, was LeBron gerade für die Lakers macht. Denn Luka Doncic ist einfach ein unglaublich aktiver Spieler. Er ist die ganze Zeit in Bewegung. Er macht die ganze Zeit super viel Druck auf die Defense. Und er attackiert einfach immer weiter. Er kriegt immer den Ball wieder, wenn er mal das Dribbling aufnehmen muss, gibt er ihn ab, kriegt ihn sofort wieder. Und er versucht immer, seinen Gegenspieler zu schlagen oder macht den Stepback-Dreier. Man kann ihn einfach nicht loswerden. Er ist einfach wie jemand, der immer weiter eingreift, wie so ein Pitbull, der sich festbeißt und immer wieder kommt. Und ich glaube, er ist wirklich der beste Pick-and-Roll-Spieler in der NBA. Also ich glaube, er ist wirklich unschlagbar im Moment in dem, was er macht. Denn er dribbelt den Ball nach vorne und schon, also er hat da so zwei verschiedene Ansätze. Entweder er kommt direkt aus der Bewegung und macht so einen kleinen Tempowechsel und so einen kleinen Richtungswechsel und nutzt den Screen so geschickt, dass sein Gegenspieler ihm sofort hinterher rennt und ist durch. Oder er macht es ein bisschen methodischer, ein bisschen langsamer, dass er eben den Pick langsam kommen lässt und dann das Pick and Roll spielt. Aber er ist wirklich ein Meister darin, seinen Gegenspieler hinter sich zu bekommen. Und dann ist er eben sowas von abgezockt und so clever und auch so, hat so viel Ruhe auch und trifft eben dann wirklich fast immer die richtige Entscheidung. Das ist eben was, was LeBron kaum machen kann und auch kaum macht. Also LeBron spielt sehr wenig wirklich Pick and Roll, weil LeBron hat eben nicht diesen Jumper und er hat auch nicht diesen Skill, wirklich seinen Gegenspieler immer hinter sich zu kriegen. Und bei LeBron ist es halt ganz oft dann eben auch mit AD ein Switch. Und bei James Harden ist es eben auch so, der will ja auch lieber ins 1 gegen 1 gehen, aber Luka Doncic ist wirklich der Pick and Roll King und ich glaube, es gibt niemanden, der das besser macht.
Genau, und was ich auch so interessant finde, ist, dass er in den Situationen, wo dann zum Beispiel in LeBron gerade in den früheren Jahren mit Athletik gelöst hat, kommt er einfach mit seiner Shiftiness, mit seiner Cleverness und packt halt genau den richtigen Counter-Move aus, um die Defense, die in irgendeiner Weise auf ihn reagiert, auszutricksen. Das finde ich brutal. Er ist in der zweiten Saison in der NBA und er hat so viele Counter-Moves und hat schon so ein gutes Gespür dafür, wann er welchen Move einsetzen muss, dass er eben dann trotzdem spielerisch leicht zum Korb kommt, spielerisch leicht die Defense zieht, wieder den richtigen Pass rausspielt, ohne dass er eben diese überragende Athletik hat, sondern einfach nur mit seinem Skill. Und genau deswegen, du hast es vorhin schon gesagt, ich würde da, glaube ich, mitgehen. Also vielleicht der am meisten geskillteste Spieler, den wir je in der NBA gesehen haben.
Ich wüsste nicht, wer da rankommen soll. Auch vor allem in dem Alter, ne? Er ist wirklich wie ein Basketball-Genie. Ich habe den Begriff ja häufiger bei Harden verwendet. Ich finde, dass die beiden auch sehr ähnlich sind. Da kann man auf jeden Fall sehen, dass Luka Doncic sich sehr, sehr viel bei Harden abgeguckt hat. Und Luka Doncic macht das aber eben mit 20. Und er hat schon manche Sachen in seinem Spiel, die mir bei ihm besser gefallen. Also ich finde, das Gefühl, das Doncic fürs Spiel hat, da kann man sich kaum vorstellen, dass bei Doncic jemals sowas kommen würde, wie zum Beispiel bei Harden, dass Leute sich das nicht angucken wollen oder dass Leute das irgendwie unästhetisch finden. Luka Doncic macht da eben viele Sachen, die Harden auch macht, aber er hat einfach irgendwie ein anderes Gespür und anderes Feeling fürs Spiel. Und was ich auch noch sagen würde, was ein großer Faktor ist, ist, dass der Kader der Mavericks sehr, sehr gut zu Luka Doncic passt und zu dieser Spielweise passt. Also ich glaube, der Kader der Mavs um Doncic herum ist mindestens doppelt so gut wie der von den Rockets gerade für Harden. Gerade jetzt auch mit Russell Westbrook.
Finde ich einen interessanten Gedanken. Habe ich jetzt noch gar nicht so gedanklich miteinander verglichen, aber stimmt schon. Also zum Beispiel Dwight Powell ist jemand, der absolut limitiert ist in seinen Funktionen, die er einem Team beisteuern kann. Aber er ist eben auch ein sehr, sehr guter Pick-and-Roll-Partner und genau jemand, den Luka dann eben nutzen kann, um im Pick-and-Roll wirklich mal ums Mal einfache Punkte zu erzielen, weil er eben Paul perfekt anspielen kann, Paul sehr gut darin ist, im Pick-and-Roll zu verwandeln. Und die Mavs haben viele solcher Spieler, die vielleicht ein bisschen einseitig sind, in manchen Teams vielleicht auch ein bisschen weniger Wert hätten, aber gerade im Zusammenspiel mit Doncic dann eben in diesem Team absolut aufblühen. Und ja, die historisch gute und beste Offense der Liga momentan auf den Platz stellen können.
Ja, die Dallas Mavericks haben eben ein Team, das fast ausschließlich aus guten Schützen besteht, sogar auf den Big-Positionen. Ne? Also du hast jetzt gerade Dwight Powell angesprochen, der kann aber auch mal einen Dreier treffen. Der hat sogar über 40% Dreierquote bisher in dieser Saison. Hat jetzt noch nicht ganz so viele getroffen, aber jetzt im letzten Spiel ja mal richtig losgelegt. Und dann eben Porzingis, Maxi Kleber, die können alle schießen. Und die Guards sind jetzt auch nicht alle unbedingt super begnadete Schützen. Aber jeder kann irgendwie schießen und die Mavericks, ich kann ja einmal die Offense so ein bisschen runterbrechen, was da so heraussticht. Also bei der Offense ist es halt so, dass sie sehr, sehr viele Dreier nehmen, die zweitmeisten und sie treffen die drittmeisten und sie haben die 12. beste Quote. Also Doncic spielt das Pick and Roll, verteilt den Ball und die anderen knallen drauf, was das Zeug hält. Und sie sind eben ein Team, das da wirklich immer eigentlich, also fast immer Doncic und vier Schützen auf dem Feld haben kann. So sieht es halt bei den Lineups aus. Und dann ist die Zweierquote auch extrem gut. Da nehmen sie wenig, also vor allem Midrange wird fast gar nicht genommen von den Mavs. Aber die 4. beste Zweierquote haben sie auch noch. dann kommen sie sehr viel an die Freiwurflinie, eben auch wegen Doncic, und holen da sehr, sehr viele Punkte. Und dann machen sie eben die allerwenigsten Turnover der ganzen Liga. Und das liegt eben auch zu einem sehr, sehr großen Teil an Doncic. Denn wenn man sich die Spiele anguckt, es macht halt kaum ein anderer Spieler irgendwas mit dem Ball in der Hand, außer Luka Doncic. Und wenn man ihn sich anguckt und sieht, wie unglaublich gut er darin ist, dann muss man auch wirklich sagen, wenn irgendwer anderes den Ball in der Hand hat, gib ihn zu Doncic zurück, bitte. Es macht einfach keinen Sinn, dass irgendwer anderes versucht, ein Play zu machen. Es ist so krass.
Ja, genau. Also eben, das Shooting ist auf jeden Fall eine der großen Trumpfkarten dieses Spiels, dieses Teams. Dann der Aspekt, dass sie eben, hast du ja vorhin gesagt, relativ langsam spielen. Und sie sind einfach ein Team, was auch im Halfcourt wahnsinnig gut ist, weil sie eben Doncic als Ausgangspunkt ihrer Offense haben. Und der auch in der Lage ist, ja, wenn die Defense sich schon gestellt hat, daraus mit seiner hohen Aktivität, du hast es, finde ich, vorhin sehr schön beschrieben, ja, immer zu Punkten zu kommen. Das heißt, sie sind gar nicht auf die Transition angewiesen. Es kann ihnen gewissermaßen egal sein, ob gegnerische Teams treffen oder nicht, weil sie können auch im Halbfeld wirklich sehr, sehr gut jederzeit zu Punkten kommen. Und Doncic schafft es eben wirklich, das Maximum aus seinen Mitspielern und aus diesem guten Shooting um ihn herum rauszuholen. Ich finde zum Beispiel, Tim Hardaway Jr. ist ein ganz schönes Beispiel. Der spielt momentan mit Abstand die effizienteste Saison seiner Karriere, weil er einfach auch, ja, seine Rolle neben Doncic diese Saison bisher relativ gut akzeptiert hat. Er nimmt ein bisschen weniger Chucker-Würfe, die er in der Vergangenheit drin hatte, so diese Pull-Up-Midranger und sowas, konzentriert sich ein bisschen mehr auf seine Stärken, nimmt mehr Catch-and-Shoot-Dreier anteilsmäßig und funktioniert deswegen eben auch sehr gut in dieser Mavs-Offense.
Ja, ich finde auch, dass Tim Hardaway Jr. ein sehr gutes Beispiel dafür ist, was teilweise eben auch möglich ist, wenn man eben mit einem Superstar zusammenspielt in so einem System, was funktioniert. Ich muss immer an Julian Lage denken, wenn ich Tim Hardaway sehe, weil der vor der Saison in einem Podcast mit Jonathan zusammen in der, ich glaube, es war die Dallas Mavericks Preview, gesagt hat, dass Tim Hardaway Jr. eigentlich unspielbar ist, wegen seiner Defense und wegen seiner Wurfauswahl. Und jetzt sieht es gerade doch gar nicht so schlecht aus. Also den Vertrag, den er hat, wird er wahrscheinlich nie rechtfertigen. Aber er macht schon gerade einfach das, was er kann. Und das ist für die Mavericks auf jeden Fall viel wert, denn um Doncic herum muss man eben Leute aufstellen, die draufhalten von der Dreierlinie. Und das macht Tim Hardaway mit 35% und 2,2 Dreiern pro Spiel, die er trifft. Und ich finde, Tim Hardaway Jr. ist schon jemand, der defensiv sich immerhin voll den Arsch aufreißt, auch wenn er da oft einfach nicht so glücklich aussieht und wirklich nicht so der beste Verteidiger ist, aber er strengt sich schon ziemlich an. Und diese Saison wurde er teilweise da auch schon in wirklich schwierige Situationen gesteckt und musste richtig gute Spieler verteidigen, zum Beispiel Paul George. Also, und da hat er sich dann auch einigermaßen gut geschlagen. Also Paul George kann man im Moment eben auch sehr schwer verteidigen. Noch eine andere Sache, die bei der Offense sehr auffällt, ist, dass sie auch noch sehr gut offensiv rebounden. Sie sind das drittbeste Team der Liga bei der Offensive Rebound Percentage. Also da auch nochmal viele zweite Wurfversuche. Sowieso diese offensiven vier Faktoren, die somit am wichtigsten sind, um zu bestimmen, ob es eine gute Offense ist, die sind alle im allerobersten Bereich. Also natürlich bei einem Team, das so eine historisch gute Offense spielt, ist es ja auch klar. Effective Field Goal, Fünfter der Liga, Turnover die wenigsten, Platz Nummer 1, Offensive Rebounds Platz Nummer 3 und Freiwürfe pro Field Goal Attempt sind sie Sechster der Liga, also überall mindestens Top 6. Das ist schon richtig stark. Und dann können wir ja nochmal zum zweiten Starspieler kommen, der immerhin im Moment so bezahlt wird wie ein zweiter Star. Wie siehst du denn im Moment Kristaps Porzingis?
Ja, Porzingis ist eigentlich so für mich gerade fast so das einzige kleine Manko in dieser wirklich wunderschönen Offense, weil er, finde ich, immer noch nicht so richtig reingefunden hat. Also er macht jetzt momentan 16,5 Punkte pro Spiel, spielt kaum Assists, hat eben ein klar unterdurchschnittliches O-Rating von 101 und ja, ist bisher eigentlich nicht viel mehr als ein guter Shooter so. Und das ist einfach zu wenig, wenn man ihn eben als zweite Option für dieses Team einplant. Also er zieht wenig Freiwürfe, er kommt nach wie vor kaum zum Korb, er trifft eben seinen Dreier ganz gut, also es sind 35% bei 6 Versuchen, aber er kreiert halt auch wenig für sich selbst und das ist ja eigentlich immer der Maßstab, den wir bei Stars anlegen wollen, dass sie auch in der Lage sind, für sich selber Offense zu kreieren. Und er ist ja momentan schon noch ziemlich abhängig davon, dass er eben in Pick-and-Pop-Situationen gebracht wird, wo er aus dem Catch-and-Shoot schießen kann. Und was ich eigentlich bei ihm am bittersten finde, ist, dass er trotz seiner enormen Länge wirklich sehr schwach im Post-Up ist. Also das ist fast schon peinlich, was er im Post-Up teilweise abliefert. Er schafft es nicht gegen kleinere Spieler, gegen Mismatches, irgendwelchen Profit zu schlagen, schafft es gefühlt niemanden in der Liga zu überpowern, sondern tendiert immer dazu, irgendwelche Fadeaways zu nehmen. Und das Ganze resultiert eben auch darin, dass er aus Post-Up-Situationen momentan ein 54er O-Rating hat, was ja im 6. Prozentteil der Liga liegt. Welche Überraschung.
Ja, genau so sieht es aus, wenn man ihn sieht. Ja, das ist leider so. Ja, ich muss sagen, dass ich bei Kristaps Porzingis da schon so ein bisschen einerseits wegen der Verletzung, die er hatte und dieser langen Zeit, die er gesessen hat, noch nicht so richtig erwarte, dass da in bestimmten Situationen so viel mehr kommt. Also ich finde, er sieht wirklich absolut fürchterlich aus, wenn er zum Beispiel an der Dreierlinie das Dribbling aufnimmt und dann oder wagt so Richtung Korb und dann versucht zu ziehen mit dem Ball. Das sieht wirklich super langsam aus, total schlecht und seine Post-Up-Situation auch echt einfach völlig verkrampft und man sieht einfach, dass er schon sehr viel an seinem Körper gearbeitet hat, aber dass er im Moment eigentlich zu leicht ist, um zu posten. Und er hat gar keine Moves, außer diesen hässlichen direkt am Mann hochgehen Fadeaway, weil er so groß ist. Es funktioniert einfach nicht. Aber was ich mir, also ich habe auch ziemlich viel so gelesen und Podcasts gehört über die Mavs und da kam das halt auch sehr viel zur Sprache. Und natürlich, er hat einen riesigen Vertrag, sollte schon einigermaßen irgendwie so ein bisschen spielen wie ein Star. Aber ich finde, wenn man das Spiel der Mavs so sieht, dann ist es eigentlich so, dass ich gar nicht erwarten würde, dass er das überhaupt macht. Also wie ich hier gerade auch schon gesagt habe, ich würde den Ball einfach nur in Luka Doncics Hände legen. Luka Doncic und Porzingis sind immer zusammen auf dem Feld. Ich würde einfach Porzingis nur bedienen und ihm die freien Würfe geben. Von mir aus könnte Porzingis einfach nur Jumpshots nehmen, möglichst viele Dreier und dann müsste man eben hoffen, dass er die vielleicht mit ungefähr 40% trifft. Dann wäre es schon sehr gut. Aber ich finde auch, man hat in dieser Saison schon so ein bisschen so eine Evolution bei Porzingis gesehen, in den Spielen, auch wenn man sich die Zahlen anguckt. Denn in den ersten 10 Spielen, da hat Porzingis 6-mal mehr als 14 Würfe pro Spiel genommen und nur 2-mal mehr als 10 Rebounds geholt. Und die haben 5 gewonnen und 5 verloren. Und da hat man gesehen, Porzingis will so spielen wie in New York und er will ganz viele verschiedene Würfe nehmen. Er will so dieser offensive Starspieler sein, der viele verschiedene Sachen auf dem Feld macht. Und jetzt in den letzten 9 Spielen, das von letzter Nacht hatte ich noch nicht dabei, weil es bei Basketball Reference noch nicht drin war, hat er nur 2-mal mehr als 14 Field Goal Attempts genommen, also einfach weniger geworfen, deutlich weniger geworfen, und hat aber 6-mal mehr als 10 Rebounds geholt. Und ich glaube, das ist eigentlich im Moment die perfekte Rolle für ihn. Kann natürlich sein, dass es in Zukunft, wenn er ein bisschen kräftiger wird, wenn er einfach wieder ein bisschen mehr diese Stabilität reinkriegt, das nochmal anders wird. Aber ich glaube, was ich im Moment von ihm am liebsten sehen würde, wäre einfach krasse Defense spielen, sich selbst als Spieler einfach anders sehen, nicht mehr diesen Scoring-Aspekt so sehr in den Fokus rücken, weil ganz ehrlich, die Dallas Mavericks haben auch so, wie er gerade spielt, die beste Offense aller Zeiten. Die brauchen das gar nicht von ihm. Doncic ist viel besser mit dem Ball in der Hand als er. Und dieser ganze Post-Up-Krempel, den kann er einfach in den Müll schmeißen und Sachen machen, die fürs Team viel besser funktionieren. Und dann soll er einfach krass hustlen, krass rebounden. Er hat so eine heftige Länge, er ist so ein guter Verteidiger, er kann so viele gute Plays machen, kann viel effektiver spielen. Also auch in New York, bevor seiner Verletzung, war er schon total ineffektiv. Also Porzingis sollte einfach mal versuchen, sein Spiel ein bisschen anders umzustellen. Und ich glaube, er ist eigentlich der perfekte Spieler, um neben Doncic zu spielen. Er macht den Platz, er schafft den Platz, er macht das Feld weit und kann defensiv ein krasser Faktor werden. Also das würde ich mir eigentlich wünschen. Und dann ist er das Geld neben Doncic eben wahrscheinlich trotzdem wert.
Ich muss sagen, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, er muss langfristig schon in diese Rolle der zweiten Option reinwachsen. Einfach weil ja es momentan so aussieht, als würde es auch mit dem, was er jetzt produziert, funktionieren. Aber das Problem ist halt auch, und das hast du vorhin auch schon gesagt, Doncic macht halt gerade unglaublich viel. Also ich weiß gar nicht, ob wir vorhin seine Zahlen genannt haben. Vielleicht nochmal kurz der Nachtrag. Er macht eben momentan 31 Punkte pro Spiel, 9,5 Assists, ist dabei sehr effizient. Aber was die Usage angeht, ist er eben, ja, bei Clean the Glass sind es 40% ohne die Garbage Time, bei Basketball Reference sind 36%. Beides sind auf jeden Fall extrem hohe Werte und gehören zur absoluten Spitze der Liga. Und ich mache mir halt so ein bisschen Sorgen mittelfristig, dass er da auch, ja, ich nenne es mal, diesem Harden-Phänomen unterliegt, dass er dann halt echt sich in der Regular Season aufreibt, die Mavs viele Spiele gewinnen, aber dann in den Playoffs es einfach ein bisschen zu viel werden könnte, wenn er wirklich jeden einzelnen Angriff für andere kreieren muss. Und ich glaube halt gerade in solchen Situationen ist es einfach extrem wertvoll, wenn man noch diese zweite Geige im Team hat, die auch in der Lage ist, für sich selber Offense zu kreieren, der man auch mal den Ball hinschmeißen kann und sagen kann, okay, ich muss mich jetzt mal kurz ein bisschen ausruhen, und die da einfach auch noch von einem anderen Punkt des Feldes aus Gefahr ausstrahlt. Und wenn Porzingis dann eben nur dieser Edelrollenspieler ist, der aber nicht in der Lage ist, für sich selber gute Würfe zu kreieren, dann könnte das sein, dass Doncic da wirklich, ja, eine wirklich enorme Last schultern muss, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das auf Dauer so gut gehen kann.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass Porzingis dieser Spieler so in der Form nie sein wird. Also er hat ein karriereeffektives Field Goal von 48,6 und er sieht so schlecht aus mit dem Ball in der Hand. Noch viel schlechter als vorher bei den Knicks, wo er auch schon sehr ineffektiv war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch kommt. Also ich glaube, es wäre für die Mavs besser, wenn sie es so machen, dass sie ihn mehr zu so einem zum Beispiel zu so einem Davis Bertans auf Steroiden machen, der einfach defensiv auch noch krass ist. Einfach stretch the floor und dann mit den, also guck mal, es ist ja auch gar nicht gesagt, dass man unbedingt einen zweiten Creator wirklich braucht. Ich meine, Doncic ist auf jeden Fall jemand, der sehr viel macht gerade, aber ich finde, er wirkt dabei immer noch ziemlich locker. Also ich finde, es wirkt jetzt nicht so, als wenn er sich völlig verausgabt. Es ist halt schon ziemlich tänzerisch auch, wie er das macht. Es ist nicht so ein reiner Kampf, sondern er streift seine Gegenspieler ab, läuft allein in die Zone rein, hat das 2 gegen 1, spielt den Pass oder macht den Floater rein. Es ist schon viel, klar, aber es ist, glaube ich, schon machbar für ihn, da so ein bisschen besser bei wegzukommen. Und auch dadurch, dass er das Pick-and-Roll so gut spielt, wird er einfach immer schwer zu verteidigen sein, wenn er Schützen um sich herum hat. Also ich glaube, Doncic ist eventuell in den nächsten Jahren schwerer zu stoppen als James Harden in den Playoffs. Gerade mit diesem Kader um sich herum.
Ja, das kann natürlich jetzt sein und eben, das wird wahrscheinlich nur die Zeit zeigen, was da letztendlich stimmt. Aber ich würde nur noch mal kurz darauf verweisen, weil ich sehe es eigentlich genauso wie du. Bisher sah es bei Doncic alles ziemlich leicht aus und das ist ja auch wirklich beeindruckend, dass er eben jetzt schon so, ja, leicht an seine über 30 Punkte pro Spiel kommt. Aber wir haben halt jetzt in der Saison auch erst 20 Spiele gespielt. Und ich will jetzt halt noch so ein bisschen abwarten, wie es denn dann aussieht, wenn dann mal eine komplette Regular Season gespielt hat und Doncic wirklich in diesem Volldampf weitergespielt hat. Deswegen, ja, wird man wahrscheinlich einfach so ein bisschen schauen müssen in der Hinsicht.
Ich würde gerne nochmal kurz auf die Defense zu sprechen kommen. Da sind die Mavs in letzter Zeit ein paar Plätze hochgeklettert, sind da jetzt 15. in der Liga. Wie findest du denn das defensive Potenzial von den Mavs? Meinst du, 15 ist schon so ungefähr, wo sie am Ende der Saison landen werden? Oder meinst du, da geht noch ein bisschen was nach oben?
Ich würde sagen, ein bisschen was geht schon noch nach oben. Ich finde ja ihre Herangehensweise in der Defense sehr interessant. Also auf mich macht es den Eindruck, als würden sie ja relativ konservativ verteidigen. Also sie versuchen jetzt nicht unbedingt so viel Druck auf den Ball auszuüben oder total viel in den Passing Lanes zu lauern, was sich auch daran äußert, dass sie eben relativ wenig Turnover forcieren.
Die wenigsten der Liga.
Aber sie haben eben mit ihren, genau, es sind sogar die wenigsten der Liga, aber sie haben eben eine gute Rim Protection mit ihren großen Leuten. Sie haben eben Porzingis, sie haben Maxi Kleber und schaffen es deswegen aus ihrer Sicht gute Quote am Ring zuzulassen. Und machen das an sich am Perimeter auch ganz ordentlich. Und ja, sind auch in der Transition eigentlich ein Team, was gut nach hinten umschaltet, was ich persönlich ganz interessant fand, weil sie ja eigentlich auch, wie du vorhin schon gesagt hast, relativ viele Offensiv-Rebounds holen. Meine Theorie von dem, was ich gesehen habe, ist, dass diese Offensiv-Rebounds halt auch oft aus ihren Dreiern resultieren. Sie nehmen ja relativ viele Dreier und sie eigentlich trotzdem so ein bisschen die Transition im Blick haben und gucken, dass sie da immer relativ schnell umschalten. Und ja, ich finde ihre Defense gut. Sie haben ihre Stellen, die so ein bisschen attackiert werden können. Dazu muss man leider auch Doncic zählen, der einfach, ja, glaube ich, noch ein bisschen besser verteidigen könnte. Aber dadurch, dass er halt offensiv so enorm viel macht, dann teilweise in der Defense sich halt ein bisschen die Pause nehmen muss. Und das wird auch teilweise ein bisschen attackiert. Aber an sich finde ich ihre Defense, die eben auch relativ viel switcht und da sehr flexibel agiert, ganz gut. Und was ich auch noch interessant fand, ist, dass eben mit Porzingis dann eher Drop-Coverage im Pick-and-Roll gespielt wird, mit Kleber allerdings immer viel geswitcht wird, weil Kleber einfach auch ein sehr guter Switch-Verteidiger ist und mit seinen Füßen auch vor kleineren Guards noch einen guten Job machen kann.
Ja, also ich muss auch sagen, dass mir die Mavs defensiv eigentlich ganz gut gefallen. Also dieses defensive Playmaking sehe ich auf jeden Fall als Problem. Und auch das defensive Rebounding ist ein Problem. Ich kann ja mal die defensiven vier Faktoren sagen. Also effektives Field Goal halten sie die Gegner bei auf dem 12. besten Wert. Also sie treffen selber auch viel besser als ihre Gegner in dieser Saison bisher. Dann bei den Turnovern, sie sind da auf dem 30. Platz, wie gesagt. Defensive Rebounds, 21. Platz. Ist halt auch schlecht. Da ist Luka Doncic wirklich der beste Rebounder bei den Mavs, gerade defensiv. Hat ja jetzt auch gegen New Orleans 18 Rebounds in einem Spiel geholt, obwohl er das vierte Viertel nicht gespielt hat. Und sie sind Vierter bei den gegebenen Freiwürfen für den Gegner. Also sie faulen sehr wenig und geben dem Gegner sehr wenig Freiwürfe. Das ist dann auch ganz gut. Ich finde, dass Doncic eigentlich ein ganz guter Verteidiger ist, muss ich sagen. Ich finde, auch da sieht man seine Spielintelligenz. Er steht sehr oft richtig. Und wenn er dann geschlagen wird, dann sind es eben teilweise seine doch eben vorhandenen Limitationen, was die Athletik angeht. Also er ist halt kein besonders guter Springer. Ich glaube, er hat in dieser Saison bisher 2 Dunks gemacht. Eine davon ziemlich krachend bei dem Sieg in L.A. gegen die Lakers. Aber da sieht man es eben teilweise. Aber ich würde ihn nicht als schlechten Verteidiger sehen. Ich finde, er ist ein cleverer Verteidiger. Er ist keiner, der die Defense wirklich nach vorne bringt. Aber er ist meiner Meinung nach jemand, der, wenn man die entsprechenden Spieler um ihn herum hat, keine Schwachstelle ist. Also so ein bisschen Bogdanovic habe ich immer so gedacht, aber ich finde ihn eigentlich sogar noch besser. Also ich muss sagen, ich habe da wirklich wenig Befürchtung, dass er mal so eine richtige Schwachstelle wird, was auch an seiner Größe, an seinem Gewicht liegt. Und er hat einfach schnelle Füße. Er hat in der Offense sehr schnelle Füße. Oft explodiert er einfach Richtung Korb. Und das sieht man eben in der Defense auch. Das ist wirklich ganz gut.
Ja, okay, interessant. Also ich muss sagen, ich sehe ihn von den Anlagen her auch nicht als klares Minus. Ich glaube, er kann sogar, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, die du gerade eben auch schon genannt hast, kann er, glaube ich, auch so ein neutraler Verteidiger sein. Aber in der aktuellen Konstellation sehe ich ihn eher als kleines Minus. Also mir kam es so vor, als würde er da schon ein, zweimal ausgenutzt werden. Einfach weil ja die Tools, die du gerade beschrieben hast, absolut da sind. Aber ich finde, das Aktivitätslevel teilweise noch ein bisschen zu niedrig ist. Er schläft dann ein bisschen Offball, sein Mann kriegt einen Cut zum Korb, den er nicht mitbekommen hat, er verschläft irgendwie eine Rotation oder lässt sich halt doch von jemandem im 1 gegen 1 schlagen. Also mir kam er da zumindest in der Saison bisher in den 20 Spielen doch eher als kleines Minus vor und ich habe auch gerade mal kurz so ein bisschen die Zahlen gecheckt, also die Mavs verteidigen auch ohne ihn auf dem Feld schon noch mal ein bisschen besser wie
mit. Ja, ich finde, das muss man halt alles ein bisschen im Kontext sehen, ne? Also er hat auf jeden Fall teilweise schon, also auch zu Recht, etwas einfachere Aufgaben. Und die, finde ich, erledigt er schon dann so ganz gut. Und man muss dann eben auch wirklich den Kontext sehen, was er für eine offensive Rolle hat, ne? Also er hat, glaube ich, das höchste PER. Also das ist jetzt nichts, was man unbedingt so viel benutzen sollte, aber es ist halt schon einfach ein Indiz für einen Output, den ein Spieler auf dem Feld liefert. Und er hat den höchsten aller Zeiten so. Also er macht im Moment wirklich so Harden-Level. Und ich würde einfach auch mal sagen, jetzt letzte Woche Harden im Podcast und jetzt Doncic. Ich sehe Doncic als den besseren Verteidiger. Und das mit 20 Jahren und auch noch Potenzial, da mehr drauf zu packen.
Ja, also wie du sagst eben, es gibt gute Gründe, warum er da momentan noch nicht vielleicht den maximalen defensiven Output zeigt, aber ja, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, also eben die Defense verteidigt mit ihm 12 Punkte schlechter als ohne ihn und natürlich kommt es auch immer drauf an, wer mit ihm zusammen auf dem Feld steht, aber man kann es zumindest als Indikator nehmen, dass er da bisher auch aufgrund seiner offensiven Rolle noch nicht das Maximum ausgeschöpft hat. Aber wie du auch schon gesagt hast,
man muss natürlich aber auch bei diesen Sachen sagen, dass er eben gegen die Starter spielt.
Genau, auf jeden Fall. Aber wenn man zum Beispiel mal so ein bisschen quer vergleicht im Team, also sein Wert ist mehr als oder ist ungefähr doppelt so groß wie der nächste negative Wert, der dann kommt von Dorian Finney-Smith, bei dem die Defense auch 6 Punkte besser ist, wo man zum Beispiel sagen kann, okay, ganz abgesehen davon, dass solche On-Off-Zahlen immer mit äußerster Vorsicht zu genießen sind, Dorian Finney-Smith ist eigentlich schon einer der Plusverteidiger des Teams. Wahrscheinlich korrelieren die Werte auch in gewissem Maß miteinander, weil beide zusammen auf dem Feld stehen. Aber ich finde halt immer, wenn man wirklich so, ja, so einen Wert, der so ein bisschen heraussticht, dann kann man zumindest vermuten, dass es da bestimmte Gründe gibt, warum diese Lineups dann doch schlechter funktionieren als die anderen. Und ja, da ist mit Sicherheit auch.
Ja, aber mit diesen Zahlen ist es halt immer schwierig, weil wenn du dir alle defensiven Zahlen anguckst, von Doncic, also alle diese All-in-One-Zahlen, dann findest du auch viele, die ziemlich positiv sind. Also zum Beispiel ist bei Basketball Reference sein defensives Rating 105 und Box plus minus ist plus 2,5. Also zum Beispiel Porzingis hat 0,9 Defense Box plus minus. Also da hat er sogar, glaube ich, den höchsten Wert des Teams, Luka Doncic. Und beim defensiven Rating ist er halt auch einer der besten Spieler des Teams. Also ich finde, wenn man ihn sich anguckt, dann sieht man, er bekommt da nicht die super schweren Aufgaben, aber er ist ein cleverer Verteidiger und also mir gefällt das ganz gut, was er macht. Also ich glaube, dass mit den, du weißt ja auch, wir haben schon oft darüber gesprochen, bei der Defensive kann man es einfach nicht so genau sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt und so, ist alles schwierig, aber auf dem Spielfeld gefällt er mir echt ganz gut.
Ja, und das ist auch eben bei Defense, wie du sagst, auf jeden Fall das, worauf es ankommen sollte, der Eye-Test. Ich bin auch gerade, kleine Side-Note, ein bisschen an einem Artikel, wo es um die Wertung von Defense geht und wie man sich der ganzen Sache annähern kann. Nur vielleicht noch eine Sache ganz kurz, bevor wir dann diesen kleinen Exkurs auch abschließen. Ich persönlich halte von defensiven Metriken abseits von irgendwelchen Line-Up-Daten gar nichts. Also zum Beispiel Box plus minus wird meines Wissens nach auch ziemlich stark von irgendwelchen Rebound-Zahlen beeinflusst. Und da ist Doncic ja gut. Und ja, defensive Rebound-Zahlen sind auch nichts, was ich einzelnen Spielern zuordne in der Regel, weil ich defensive Rebounding immer noch so ein bisschen als Team-Aspekt sehe. Das könnte ein Erklärungsansatz sein. Und ja, ich denke, damit können wir es auch dabei belassen.
Ja, auf jeden Fall. Machen wir es so. Dann würde ich sagen, ein letzter Satz von mir noch. Rick Carlisle, der Coach, ist super gut. Und eine Sache, die ich auch noch sehr positiv finde, jetzt nochmal ganz kurz zu den Lineups. Die Dallas Mavericks haben wieder eine super Bank. Also ohne Doncic auf dem Feld ist das Team in 547 Possessions bei plus 13,2. Und es spielt dann halt auch wirklich die Bank. Wie gesagt, Doncic und Porzingis sind immer zusammen auf dem Feld. Und auch die anderen Starter werden dann immer so nach und nach ausgewechselt. Und es spielt dann immer zwei Phasen des Spiels, also Ende erstes bis Mitte zweites. Und dann nochmal im dritten Viertel wirklich eine reine Bankline-Up. Und das läuft ziemlich gut, finde ich wieder mal sehr, sehr stark. Und dann würde ich sagen, noch ein Satz von dir. Was glaubst du, wie könnte man dieses Team verbessern? Was könnte das Team am meisten gebrauchen? Wo würde es am meisten Sinn machen, irgendwie ranzugehen an den Kader und irgendwas nachzubessern? Und dann eine Prognose. Was meinst du, wie das Team abschneidet? Und sind sie ein richtiger Contender?
Ja, also um das mal ganz kurz zu fassen, was Ansatzpunkte angeht, wo man den Kader vielleicht noch ein bisschen optimieren könnte, habe ich jetzt für mich eruiert, dass ich so zwei Stellen sehe, die man vielleicht noch adressieren könnte. Eine wäre, dass man sich eben noch einen 3-and-D-Wing reinholt, der eben nach wie vor das gute Shooting des Teams aufrechterhält, aber eben noch ein bisschen mehr Druck ausüben kann. Also jemand, der defensiv beschlagen ist und eben vielleicht auch ein bisschen dieses Element der Steals holen, der Passing Lanes erschweren, der Deflections holen, mit reinbringen kann, um sie da einfach ein bisschen besser aufzustellen. Und der zweite Aspekt wäre halt jemand, der noch ein bisschen Ballhandling übernehmen kann, so als langfristige Option, um Luca dann eben doch, falls jetzt irgendwie ein kleinerer Drop kommen sollte, zu entlasten und dass das Ballhandling über 48 Minuten auf einem guten Level zu halten, was bisher gut geklappt hat. Aber wie vorhin auch schon gesagt, wir haben bisher auch erst 20 Spiele gesehen. Da muss man jetzt mal im weiteren Saisonverlauf ein bisschen schauen.
Und was glaubst du, wie viele Siege werden die Mavs in dieser Saison holen und sind sie ein Contender für dich? Können die realistisch diese Saison um den Titel mitspielen?
Also sie sind momentan, was glaube ich so basierend auf ihrem Netrating die Expected Wins angeht, sind sie momentan auf dem Weg zu 60 Siegen, was natürlich schon eine ziemliche Hausnummer wäre. So weit würde ich persönlich jetzt nicht gehen, aber ich sehe sie gerade schon als Team, was auf jeden Fall um die Homecourt-Plätze mitspielt und auf jeden Fall auch 50 oder vielleicht sogar mehr Siege holen könnte. Ja, ich muss sagen, ich bin noch ein kleines bisschen skeptisch. Ich bin, wie gesagt, totaler Doncic-Fan. Ich finde es überragend, was er bisher gemacht hat. Aber ich habe halt irgendwo im Hinterkopf noch diese Glocke, die mir sagt, okay, 20 Spiele gespielt, über 60 Spiele noch ausstehend. Muss man mal schauen, wie es sich jetzt im Saisonverlauf stabilisiert. Und was mich halt eben auch so ein bisschen stört, ist, wie vorhin schon thematisiert, die Upside von Porzingis. Ich glaube, es wäre gut, dass man mittelfristig noch eine solide zweite Option und jemand, der ein bisschen Offense für sich kreieren kann, in diesem Team hat, um eben dann auch in den Playoffs so richtig angreifen zu können.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, dass es schon reicht, um in der Regular Season richtig verrückte Sachen zu machen. Also was ich von Doncic gesehen habe, war wirklich überragend. Echt krass. Und ich traue ihnen zu, dass sie wirklich in den hohen 50ern gewinnen. Ich sag einfach mal 60. Ich sag, die Mavs holen 60 Siege. Ich bin echt begeistert. Und ich glaube, Luka Doncic ist ein super Talent, wie es die Liga lange nicht gesehen hat. Also ich würde mal sagen, er ist der beste Spieler, der in die Liga gekommen ist, seit LeBron James. Und ich glaube, er wird die Liga die nächsten Jahre dominieren. Selten so beeindruckt gewesen von einem Spieler, der ist echt das komplette Paket. Und ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Also ich glaube, es könnte sein, dass er uns die nächsten Jahre einfach nur absolut umhaut. Und von daher sind sie auch in dieser Saison für mich schon ein Contender. Noch nie All-Star gewesen, noch nichts gerissen in der Liga bisher, aber wenn ich sehe, was er macht und auch so wie die Teams jetzt gerade einfach nicht mehr so super vollgepackt sind mit Stars, ich glaube, wenn alles richtig glatt läuft und die Mavs zusammenwachsen, Porzingis noch so ein bisschen sich erholt von seiner Verletzung, man braucht einfach lange, um von so einer langen Abwesenheit zurückzukommen. Ich bin da total optimistisch. Ich glaube, die können, wenn alles richtig glatt läuft, tatsächlich Champion werden in diesem Jahr. Ich sehe sie auf jeden Fall besser als die Rockets zum Beispiel. Okay. Und von daher für mich Contender. Cool.
Ich denke, da haben wir doch auch einen ganz guten Abschluss für dieses Team gefunden.
Ja, dann ab zu den Lakers. Ich sag mal, wie bei den Mavs eben auch die Zahlen. Die Lakers stehen bei 19 Siegen, 3 Niederlagen, haben bisher so ziemlich alles weggehauen. Offensives Rating 6. Platz der Liga, 111,1. Defensives Rating 4. Platz der Liga, 102,7. Net Rating 2. Platz der Liga, 8,4. SRS mit Schedule, also der Schwierigkeitsgrad der Spiele, die sie bisher hatten. 3. Platz der Liga, 8,10. Ihre Pace ist 16. Platz, ein kleines bisschen schneller als die Dallas Mavericks. Und sie hatten bisher Niederlagen gegen die LA Clippers. In LA war das erste Spiel der Saison. Gegen Toronto ohne Lowry und Ibaka und gegen die Dallas Mavericks. Und sie haben bisher gewonnen, zum Beispiel gegen die Utah Jazz zweimal, gegen Dallas auch schon ein Spiel gewonnen, gegen Miami, gegen Denver in Denver richtig schwer. Und dann, das war auch noch ein Back-to-Back jetzt gerade, gegen Utah. Und Utah haben sie richtig weggehauen. Aber da musste auch Green Anthony Davis verteidigen. Das sah natürlich richtig schlecht aus. Und das war ja auch was wir vor der Saison schon gesagt haben. Aber wie haben die Lakers bisher gefallen, Tom?
Auch sehr gut. Auch eine positive Überraschung aus meiner Sicht. Also ich wusste, dass sie gut sind, aber dass sie so gut sind, hätte ich nicht von Anfang an erwartet. Also eben, momentan kratzen sie an der Top 5, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Und dass es wirklich an beiden Enden von Anfang an so glatt läuft, ist was mich persönlich ein bisschen positiv überrascht. Dazu diese neue Rolle von LeBron James, die mir extrem gut gefällt. Dieser überragende Playmaker, der eben momentan mit 11 Assists sogar für seine Maßstäbe einen neuen Rekord aufgestellt hat. Und auch ein Anthony Davis, der, finde ich, bisher ganz gut reingefunden hat, obwohl er seine Würfe noch nicht so wirklich gut trifft. Beides Geschichten, die mir bisher ziemlich gut gefallen.
Ja, ich muss auch sagen, sehr überraschend, als das Team so zusammengestellt wurde mit Rondo und KCP und JaVale McGee und so weiter, da war ich erstmal so, oh, ich glaube, die könnten sogar die Playoffs verpassen. Ich war erstmal total negativ. Zum Glück für mich bin ich dann, bevor die Saison losging, noch so ein bisschen positiver geworden und habe gesagt, naja, ich glaube schon, dass wenn AD und LeBron zusammen spielen, sie mindestens, ich glaube, ich habe gesagt, 52 Siege holen müssten und die Playoffs auf jeden Fall schaffen. Jetzt mittlerweile kommt einem das natürlich schon total absurd vor, dass man überhaupt denken kann, dass es da schlechter laufen könnte. Aber sie haben eben jetzt wirklich ein krasses Tandem. Also während ich die Spiele gesehen habe von den Lakers, gedacht, ja, LeBron und AD, die sind schon so allein von ihren körperlichen Voraussetzungen her beide wahrscheinlich Top 10 in der Geschichte der Liga. Zwei so krasse Typen. LeBron mit seinem unglaublichen Gewicht und dieser Größe, wo kaum jemand irgendwie davor bleiben kann. Und AD ist halt auch so ein Phänomen einfach mit seinen langen Armen und trotzdem diese Agilität. Das ist schon echt krass. Und das ist eben auch das, was das Team jetzt gerade so trägt und so gut macht. Und das, wo ich auch dir zustimmen würde, dass AD gerade noch nicht seinen besten Basketball spielt. Aber es kommt eben jetzt gerade so zusammen. Ne? Dieses Playmaking von LeBron und auch die ganzen Center, die so viele Dunks machen, das finde ich auch ziemlich krass. Also das ist ja auch ein ganz anderes Team als die Mavericks. Also die Lakers nehmen nur die 25 meisten Dreier, die 22 meisten treffen sie, haben die 13 beste Quote, also da kommt nicht viel. Sie nehmen 4% weniger Dreier als in der letzten Saison zum Beispiel. Das ist schon natürlich eine ganz schön krasse Sache. Und dann Andererseits im Zweierbereich, sie nehmen die siebtmeisten Zweier, treffen die viertmeisten, haben die drittbeste Quote. Also eben mit LeBron und AD, die keine Schützen sind und die fast die Hälfte der Würfe der Lakers nehmen, da eben sehr viel Fokus auf den Zweierbereich, wo sie dann eben krass abschließen. Und das macht dann eben am Ende auch eine gute, auch eine gute Offense.
Ne? Ja, vor allem am Ring. Also das ist ihre große Trumpfkarte. Sie sind echt kein Team, was bisher die Würfe so richtig gut trifft, aber sie kommen halt nach Belieben zum Ring und treffen dort halt wirklich auch überragend. Also LeBron James setzt in der Karriere jemand, der schon immer viel am Korb abgeschlossen hat. Und das hast du vorhin auch schon ganz gut beschrieben, finde ich. Er ist niemand, der seinen Gegenspieler jetzt wahnsinnig oft hinter sich lässt, aber er nimmt ihn halt einfach mit zum Korb und schließt halt gegen den Gegenspieler ab, weil er halt einfach so stark ist, dass er da trotzdem noch einen guten Layup am Korb hinbekommt. Und ja, ich finde, man sieht teilweise schon so ein bisschen das Alter, also seine Quote am Ring ist immer noch ziemlich gut, aber ist jetzt auch schon ein kleines bisschen runter. Und er zieht auch mittlerweile deutlich weniger Freiwürfe, das ist mir aufgefallen. Also er hat momentan den schlechtesten Wert seiner Karriere, was die Freiwurfrate angeht, ist dann nur bei 27,5%. Und das ist für LeBron-Verhältnisse wirklich, ja, wirklich ziemlich wenig. Aber er ist trotzdem noch ein absolut effizienter Offensivspieler. Er macht seine 25,5 Punkte, er macht, wie angesprochen, eben wahnsinnig viele Assists. Und was mir auch gut gefällt, dass er sich auch defensiv wieder ein bisschen mehr reinhängt. Das ist mir auf jeden Fall auch bisher aufgefallen.
Ja, er verteilt den Ball mehr und man merkt schon, dass er ein bisschen weniger machen muss. Das finde ich schon. Und ich finde, er wirkt wirklich so, als wenn dieser Sommer ohne Basketball und ohne Playoffs ihm jetzt auch ein bisschen was gebracht hat. Ich finde, er wirkt schon ziemlich spritzig und teilweise auch in der Defense schon besser. Also da ist es halt auch so, er muss nicht die schwierigsten Aufgaben übernehmen und er hat eine riesige Backline da mit JaVale McGee und Anthony Davis und Dwight Howard, die echt einen krassen Job machen, richtig viele Blocks. Die Lakers sind das beste Team der Liga bei den Blocks und das gibt LeBron eben die Möglichkeit, ziemlich viel so den Roamer zu machen und Steals zu holen, in die Passing Lanes reinzugehen und gar nicht so schwere Aufgaben, aus denen er aber eine Menge machen kann. Also auch eine gute Rolle für LeBron defensiv, finde ich. Ja. Und das ist schon ziemlich cool und jetzt auch gerade in dem letzten Spiel hier gegen Utah, die sie ziemlich aus der Halle gefegt haben, da hat LeBron so viele krasse Pässe gegeben und das ist dann eben auch schön zu sehen, so dieser Unterschied. Ne? Also ich würde sagen, LeBron ist ein Genie beim Passen, Doncic auch, machen es aber beide ziemlich anders. Also LeBron macht ganz viele Situationen mit viel weniger Aufwand als Doncic, steht einfach oben an der Dreierlinie, fängt den Ball, guckt über seine Schulter, pff, feuert den Bullet Pass in die Zone rein, Layup, solche Sachen. Also er macht das eben ganz anders. Und da waren teilweise 3-4 Plays hintereinander, wo ich dachte, ist ein Sprung in der Platte. Es kommt immer wieder das gleiche Play, immer wieder KCP mit dem Backdoor Cut und jedes Mal bedient die LeBron. Also das ist halt auch schon schön anzusehen. Das ist halt eine ganz andere Offense als die von den Dallas Mavericks. Und da sieht man eben auch, was ich vorhin schon gesagt hatte, auch eine Sache, die ich jetzt häufiger gehört habe, ja, das Pick and Roll zwischen AD und LeBron wird ja nicht besonders viel gespielt und sie sparen es auch für die Playoffs, aber ich glaube nicht dran, wenn man sieht, wenn sie es spielen, es ist einfach so, es wird einfach geswitcht und dann hat LeBron den Center vor sich, gegen den will er aber gar nicht hart ziehen und nimmt dann irgendwie so einen Fadeaway-Dreier über den Center rüber. Das ist einfach nicht LeBrons Spiel. Die machen das ganz anders. Viel mehr Bewegung off the ball und dann bedient LeBron eben die Leute, die cutten, die curlen für die Würfe, für die Layups und das ist viel bessere Offense für die Lakers. Ich glaube nicht, dass man da noch viel Pick and Roll zwischen den beiden sehen wird.
Ja, also ich finde die Chemistry im Allgemeinen wirkt zunehmend besser, aber ich stimme dir absolut zu. Sie sind gar nicht so sehr auf dieses Pick and Roll angewiesen. Wie du gerade schon gesagt hast, LeBron ist jemand, der im Gegensatz zu Luca gar nicht so viel selber irgendwie über den Platz rennt und dadurch kreiert, indem die Defense auf ihn reagiert, sondern jemand, der einfach auch dieses perfekte Auge für seine Mitspieler hat und dann eben auch aus dem Stand heraus, wenn er einen Ball hält, irgendwie im High Post oder auch am Perimeter, wenn jemand frei wird durch einen Cut, dann sieht es LeBron halt und spielt halt auch direkt den Pass. Und das haben sie, wie du gerade auch schon schön beschrieben hast, gegen die Jazz wirklich auch exzellent ausgenutzt. Da gab es ja eben mehrere Situationen, in denen dann KCP und Anthony Davis so ein bisschen so eine Off-Ball-Action laufen und die Defense dann natürlich eher auf Davis als auf KCP reagieren möchte. KCP ist irgendwie für eine halbe Sekunde frei. In dem Moment spielt LeBron den millimetergenauen Pass und dann ist eben KCP irgendwie zwei oder sogar dreimal hintereinander für einfache Layups durch. Es gefällt mir auch ziemlich gut, wie sie es bisher umsetzen. Und da merkt man, finde ich, auch, dass LeBron jetzt schon ziemlich schnell verstanden hat, wie er eben allein aus der Anwesenheit von Anthony Davis Profit schlagen kann ohne dass die zwangsläufig irgendwelche klassischen Pick-and-Rolls bemühen.
Ja, genau. Und was man eben auch noch sagen muss, jetzt so generell zu der Offense, sie ist ja gut, aber bei der Offense ist es halt so, sie haben so krasse Möglichkeiten außerhalb von Dreiern. Ne? Also LeBron ist halt total krass zum Korb, AD eigentlich auch. Finde ich, könnte er noch ein paar andere Sachen machen, können wir gleich nochmal was zu sagen. Aber eigentlich auch schon einfach krass zum Korb. Und LeBron, AD, Dwight Howard und McGee haben in dieser Saison schon 174 Dunks zusammen gemacht. Also es sind 8 Dunks von den 4 Spielern pro Spiel. Da kann man mal sehen, wie viel Potenzial da einfach ist so Richtung Korb. Und McGee und Dwight Howard machen halt unterm Korb fast alles rein. Also da ist es einfach schon klar, dass wenn man solche Spieler hat, da einfach schon so ein bisschen weniger Dreier auch genommen werden. Als wenn man so ein Team wie die Dallas Mavericks sieht, die halt eigentlich außer Dwight Powell nicht so wirklich die Finisher am Ring haben oder auch die Lob-Targets. Und das macht dann eben schon eine ganz andere Offense irgendwie von daher aus. Und nochmal zu AD. Ich finde, im Moment ist es schon ein bisschen schade, ihn so zu sehen, weil er nimmt 30% seiner Würfe aus der Midrange. Er nimmt nur 33% seiner Würfe am Ring. Also selbst Caruso nimmt mehr Würfe am Ring als Anthony Davis, also direkt am Ring. Und er hat nur eine 30%ige Trefferquote aus dem Midrange-Bereich. Also ich finde, er spielt da gerade unter seinen Möglichkeiten und ist schon irgendwie für mich einfach ein bisschen schade. Also ich finde, er wirkt da auch oft so ein bisschen zu wenig aggressiv und ein bisschen zu smooth und so, als wenn er nicht so wirklich den Kontakt suchen will. Er hat ja auch diese Schulterprobleme, vielleicht liegt es auch daran, dass er da nicht so richtig hart reingehen will. Aber mir ist das einfach ein bisschen zu wenig Dominanz oft. Also klar, er macht 26 Punkte mit einigermaßen guter Effizienz, also ungefähr so Liga-Durchschnitt, aber von ihm würde ich da eigentlich mir ein bisschen mehr erwarten, muss ich sagen.
Ja, also das mit der Midrange stört mich auf jeden Fall auch. Eben, das ist was bisher, was er ja jetzt sehr vermehrt gesucht hat und was eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Also die Würfe wollen nicht fallen. Aber ich muss sagen, mit seiner Gesamteffizienz bin ich dann eigentlich doch relativ zufrieden so, weil die Würfe, die er am Korb nimmt, schließt er wirklich sehr hochprozentig ab und er zieht eben auch viele Freiwürfe.
Ja, 76%.
Genau, 76% am Korb und dazu eben die vielen Freiwürfe, die er im Gegensatz zu LeBron wirklich in jedem Spiel konstant abruft. Und ja, damit reicht es halt insgesamt doch für ein 59%iger True-Shooting beziehungsweise sogar ein 119er Offensiv-Rating. Also seine Offense an sich ist schon effizient und finde ich fast schon pervers im Kontext, dass eben diese Midrange-Geschichte bisher für ihn eigentlich alles andere als profitabel ist. Du hast es gerade gesagt, 30%, das sind ja eigentlich total miese Würfe. Bin ich gespannt, wie sich das im weiteren Saisonverlauf noch entwickeln wird.
Also ich finde, wenn man ihn so sieht, also bei Doncic habe ich halt das Gefühl, wow, er nutzt wirklich alle Möglichkeiten aus. Man kann es kaum besser machen. Er ist wirklich, wie gesagt, wie so ein Pitbull, der sich festbeißt und einfach nicht mehr locker lässt und immer das Beste versucht rauszuholen. Bei AD habe ich das Gefühl, der ist super talentiert, meistens seinem Gegenspieler total krass überlegen, bekommt den Ball und nimmt einen Fadeaway aus dem Midrange. Es ist einfach, finde ich, vieles, was er macht, so ein bisschen verschenkt. Also da würde ich mir einfach irgendwie ein bisschen mehr Punch, ein bisschen mehr Aggressivität erwarten. Und das hat man in New Orleans, finde ich, teilweise auch schon gesehen, dass er wirklich aussieht wie jemand, der gar nicht zu stoppen ist, der beste Spieler der Liga ist. Klar, die Effizienz, wenn man die Freiwürfe mit reinnimmt, ist dann schon ganz gut, aber das effektive Field Goal ist halt nur durchschnittlich. Und das würde ich von einem Spieler wie ihm schon besser erwarten.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Dafür hat er halt am defensiven Ende auch momentan einen sehr, sehr positiven Impact. Also da gefällt ihm ja richtig gut. Und ja, was die Lakers momentan an Ringschutz aufbieten, ist auch fast schon ein bisschen pervers. Also wenn man sich die Spiele anschaut.
Die Lakers treffen 5% besser im Schnitt als ihre Gegner. Das muss man sich
erinnern. Genau. Wir hatten es vorhin schon gesagt.
Das ist echt total krass.
Sie sind selber total effektiv am Korb, kommen nach Belieben dorthin, schließen dort super ab. Und auf der eigenen Seite ist die Zone halt zu. Also sie beschützen den Ring wirklich sehr gut und im Prinzip ist die komplette Paint dicht, weil da zu fast jedem Zeitpunkt des Spiels zwei Riesen-Buddies in Anthony Davis, JaVale McGee, Dwight Howard und dann eben noch ein LeBron, der da irgendwo rumrennt, auf dem Platz stehen. Also das finde ich bisher auch bemerkenswert und ist, würde ich sagen, auch ein bisschen das Prunkstück ihrer bisher sehr guten Defense, dass sie da einfach am Korb unglaublich wenig zulassen und wie du auch schon gesagt hast, eben auch extrem viele Blocks dabei rausspringen.
Ja, bei ihrer Defense gibt es im Moment wirklich fast nichts, was nicht gut ist. Also sie lassen nur ein total niedriges Field Goal zu. Sie forcieren die zweitmeisten Ballverluste. Sie machen die meisten Blocks der Liga. Sie sind 8. beim defensiven Rebound und sie sind 12. bei den zugelassenen oder an den Gegner gegebenen Freiwürfen. Also schon ziemlich krass, was da bei den Lakers gerade abläuft. Es hat ein bisschen nachgelassen. Sie hatten ja die beste Defense der Liga. Mittlerweile ist es nicht mehr die beste, sondern die viertbeste. Es hat ein bisschen nachgelassen, nachdem Kuzma und Rondo zurückgekommen sind. Ich glaube nicht, dass die beiden wirklich so ein größeres Problem werden, weil die Defense einfach insgesamt so stark ist. Da muss ich auch echt sagen, dass ich KCP, also Caldwell Pope, richtig gut finde, der oft den schwierigsten Job übernimmt, den besten Perimeter-Player des Gegners oft nimmt und dann natürlich Danny Green, der auch viele schwierige Aufgaben übernimmt. Die beiden machen da schon echt einen starken Job und ich glaube, dass die Defense die ganze Saison so krass sein wird. Was denkst du denn so zur Bank? Weil die Bank ist im Gegensatz zu der von den Dallas Mavericks bisher nicht so besonders gut und es muss auch immer entweder AD oder LeBron auf dem Feld sein, sonst geht's richtig in den Keller. Meinst du, die Bank wird noch zum Problem oder siehst du da genug Potenzial und genug gute Spieler, dass es reicht, um als richtiger Contender erstmal durch die Regular Season zu gehen und dann eben auch 8 gute Spieler für die Playoffs zu haben?
Ja, ich denke, man hat ja eben in der Starting Five so viel Qualität, also insbesondere an der Spitze mit James und Davis, dass man das eben durch ein gewisses Staggering schon solide auffangen kann. Ich finde auch eben an sich so die, sagen wir mal, so die ersten 7, 8 Leute, die sie haben, ganz gut. Aber ich muss sagen, ich bin halt gerade mit einer Personalie bisher noch relativ unzufrieden und das ist halt Kyle Kuzma. Den hast du gerade eben auch schon erwähnt. Der ist in der Defensive bisher ziemlich sicher, nach wie vor ein klares Minus. Und auch was er offensiv veranstaltet, gefällt mir noch überhaupt nicht. Also momentan sind es 11 Punkte bei wirklich miserabler Effizienz. Und ja, an sich wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn man da jemand hätte, der eben noch ein bisschen mehr Scoring-Qualitäten bringt, als Kuzma momentan in der Lage ist, aufs Feld zu stellen.
Ja, Kuzma ist da im Moment auf jeden Fall nicht so besonders gut reingekommen in die Saison. Er ist ja ein bisschen später gestartet wegen seiner Verletzung, die er sich beim Team USA geholt hat. Ja, bisher nicht so doll. Ich muss sagen, ich bin da noch nicht ganz so kritisch. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern, für so einen Spieler wie ihn da reinzukommen. Denn letzte Saison hat er sehr gut gespielt, 18,7 Punkte im Schnitt. Aber es war halt auch schon nicht besonders effizient. Ja. Also ich finde, er ist da jetzt nicht... Also im Grunde genommen spielt er so, wie er in der letzten Saison gespielt hat, in der kleineren Rolle. Und das, also erstmal, die kleinere Rolle ist schon schwierig, dann neue Mitspieler und mit jemandem wie Rondo zusammenspielen ist nicht ganz so leicht. Letzte Saison haben die Lakers viel schneller gespielt. Ich glaube, er ist ein sehr, sehr guter Transition-Spieler, was es diese Saison einfach weniger gibt. Und dann war er letzte Saison häufig eben, wenn er auf dem Feld war, die klare erste Option. Und er hatte einfach das grüne Licht und auch das Selbstvertrauen hat einfach draufgehalten. Und der hat eben letzte Saison 15,5 Würfe genommen. Jetzt nimmt er noch 9,3. Also ich finde, Kuzma macht eigentlich gerade ungefähr das, was ich jetzt so von ihm erwartet hätte. Und ja, das ist halt irgendwie Kyle Kuzma, ne? Die Defense ist nicht so doll, das Scoring ist ineffektiv. Also mich wundert's nicht so und ich finde ihn auch jetzt gar nicht so enttäuschend, muss ich sagen. Und ich glaube, dass es auch noch so ein bisschen besser werden kann.
Ja, also ich muss sagen, ich bin auch nicht so richtig überrascht, aber ich habe das Gefühl, die Lakers selbst haben sich ein bisschen mehr von ihm erhofft. Aber du hast auch schon gesagt, eben, man muss jetzt mal nach der Verletzung noch ein bisschen schauen. Auch da ist noch nicht, die Messe ist noch nicht gelesen, wie man, glaube ich, sagt. Nur, das ist halt so ein Punkt, der mir bisher noch nicht so gefällt, weil für ihn, glaube ich, eigentlich wirklich so diese Rolle als designierter Bankscorer vorhergesehen war. Und die kann er zumindest bis jetzt noch nicht so wirklich ausfüllen.
Ja, das stimmt. Immerhin ist er der drittbeste Scorer der Lakers bisher, ne? Und was ich auch ziemlich interessant finde, ist, dass JaVale McGee und Dwight Howard im vierten Viertel eigentlich so gut wie nie spielen. Und da sehe ich halt auch schon so ein bisschen für die Playoffs das Problem. Ich glaube, dass JaVale McGee und Dwight Howard in den Playoffs auch nicht besonders viel auf dem Feld sein werden. Und dann wird wahrscheinlich Davis eher Center spielen und sie werden mit den anderen kleineren Spielern dann die Rotation auffüllen. Also im Moment ist es tatsächlich schon so, dass... wenn es um die Wurst geht, die beiden.
Ja, und das, obwohl sie in der Regular Season an sich, finde ich, die Rotation ganz gut abrunden. Wie du gesagt hast, in der Crunch-Time will man dann da eher andere Leute sehen, aber um für ein Spiel eben gerade diese Interior-Defense aufrechtzuerhalten, finde ich die beiden eigentlich ganz brauchbar. Ich würde auch sagen, dass die Lakers momentan im Frontcourt eben über 48 Minuten schon noch ein bisschen mehr Qualität stellen können, als jetzt insbesondere im Backcourt. Also ja, ich bin nach wie vor kein riesiger Freund von Rajon Rondo. Alex Caruso wird zwar von den Lakers-Fans total abgefeiert, aber spielt bisher eigentlich auch noch keine so tolle Saison. Und deswegen, die kleinen Positionen sind halt echt noch ein bisschen eine Baustelle. Dann hat man Quinn Cook, der da immer noch wieder reingeschmissen wird. Aber es sind natürlich auf Dauer alles keine Spieler, ja, die da so richtig viel Qualität von der Bank beitragen können, ne?
Ja, also eventuell müssen die Lakers nochmal so ein bisschen nachbessern. Also Rondo ist ein Spieler, den ich selber nicht so gerne mag, aber ich finde, in dieser Saison hat er bisher doch schon ziemlich gute Sachen gezeigt. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde auch, dass sein Dreier echt besser geworden ist. Der sitzt schon echt ganz gut. Und man muss natürlich mal gucken, ob so ein Spieler wie Rondo dann auch irgendwann mal einfach wirklich verteidigt wird, als wenn er einen Schuss hat, weil bisher trifft er, okay, erst in 12 Spielen, aber 1,4 Dreier pro Spiel mit 50%. Und ich finde, sein Wurf sieht auch wirklich stark verbessert und verändert aus. Der macht das schon gar nicht so schlecht. Defensiv ist er nicht so gut, aber das fällt halt in diesem Team einfach nicht so doll auf. Wenn man da hinten so eine krassen Leute mal drin hat, so eine heftigen Center, die so viele Blocks machen, dann fällt das halt oft nicht so ins Gewicht. Von daher, Rondo finde ich bisher gar nicht so schlecht. KCP hat mich echt überrascht. Den finde ich bisher richtig gut, was ich so gesehen habe. Und Caruso auch. Caruso finde ich defensiv einen krassen Hustler. Offensiv hat er seine Limitationen, aber defensiv sehr, sehr stark. Und ich finde, Alex Caruso ist einfach so jemand, der ist echt clever und der macht ganz viele Plays, wo man sieht, dass er einfach einen Schritt schon weiter denkt als der Gegner und das einfach schon vorher liest, was
er ja, das stimmt. Kommt. Also auf jeden der Fall, diese Smartness hat er. Ich finde nur bei den Lakers, ja, von den kleinen Positionen, was das Shooting angeht, mache ich mir echt noch ein bisschen Sorgen. Du hast jetzt gerade Rondo angesprochen. Der trifft eben, wie gesagt, bisher 50%, hat allerdings auch erst ein bisschen mehr als 30 Dreier genommen. Das ist natürlich als Sample Size noch nichts. Da bin ich jetzt jemand, der eher noch ein bisschen skeptisch ist, ob das wirklich so eine nachhaltige Verbesserung ist. Und ansonsten eben Quinn Cook, ja, trifft seinen Dreier auch ganz gut, aber spielt natürlich auch nicht so viel, hat auch noch nicht so viele Dreier genommen. Ich fände es eigentlich langfristig ganz gut, wenn sie sich noch jemand auf den kleinen Positionen reinholen könnten, der halt wirklich, ja, zuverlässig seinen Dreier trifft und da nochmal ein bisschen dieses Shooting-Element und Spacing ins Spiel für die Lakers bringt.
Ja, genau, so jemand wäre noch ganz gut. Also Shooting können sie auf jeden Fall gebrauchen, kann natürlich jedes Team gebrauchen, aber dieses Team, wie gesagt, nimmt nicht ganz so viele Dreier, obwohl das, wie schon besprochen, auch teilweise so ein bisschen andere Gründe hat. Und ich würde sagen, wenn man nochmal nachbessert, also so jemand wie Iguodala zum Beispiel, könnten sie auch richtig gut gebrauchen, denn LeBron ist natürlich jemand, der das vielleicht noch machen kann, so Paul George und Kawhi zu verteidigen, sehe ich aber eher nicht mehr so ganz. Und dann ist echt schon die Frage, welche beiden Spieler das machen sollen, ne? Wenn die jetzt zum Beispiel gegen die Clippers ran müssen. Also Kuzma nicht, ja. Danny Green müsste dann einnehmen und Caldwell Pope wahrscheinlich, aber dann wären sie ganz schön klein. Also andere Leute haben sie da eigentlich nicht im Kader, die das machen können. Das ist schon nicht so besonders gut. Also wenn sie da noch jemanden wie Iguodala holen könnten, wäre das schon
ja, eine krasse. Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so eben. Das ist gerade so ein bisschen, ja, Flügel. Jemand, der vielleicht auch die kleineren Flügel gerade so Prototyp Paul George übernehmen könnte, würde ihnen auf jeden Fall nochmal ein zusätzliches Element bringen.
Ja, was meinst du denn, wie viele Spiele die Lakers noch in dieser Saison gewinnen und sind sie für dich ein Contender?
Also die Lakers sind für mich definitiv ein Contender, von dem, was sie bisher gezeigt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass sie zum aktuellen Zeitpunkt schon so weit in ihrer Entwicklung, schon so gut spielen können. Ich sehe, wie jetzt gerade schon thematisiert und auch teamintern, eine gewisse Upside. Sie haben LeBron James, was in den Playoffs immer ein Faktor ist, der einen zum aktuellen Zeitpunkt noch zu einem klaren Contender machen sollte, in meinen Augen. Und ja, ich sehe die Lakers als ein Team, das durchaus sich Ambitionen machen kann, im Westen die Krone zu holen und eben auf Platz 1 in die Playoffs einzuziehen. Und ja, ich sehe sowohl die Offense als auch die Defense auch for real. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie da auch noch am Ende der Saison sich eben im Top-5-Bereich bewegen. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass solche Teams halt auf jeden Fall immer zu den ernstzunehmenden Teams zählen, wenn es eben um die Championship geht.
Ja, ich sehe es genauso. Ich glaube auch, dass sie sehr gut abschneiden werden. Was ist denn deine Zahl? Was würdest du sagen? Schaffen die auch hohen 50er-Bereich oder wo würdest du deine Zahl festlegen?
Ja, bei den Lakers würde ich tatsächlich in den hohen 50er-Bereich gehen. Ich sage jetzt mal so 58 bis 60 Siege kann ich mir durchaus vorstellen.
Du hast bei den Mavs auch noch gar keine Zahl genannt, ne? Du hast nur gesagt, so 50 könnten sie schaffen. Willst du da auch nochmal eine Zahl nachlegen?
Ja, ich habe natürlich vorhin mich versucht, ein bisschen darum zu drücken, aber wenn du mich jetzt so festnagelst, dann würde ich bei den Mavs
gerne, immer
vielleicht
gerne
so 53 bis 55, also schon nochmal ein bisschen weniger als jetzt gerade die Lakers im Vergleich, aber schon als Team, was eben die 50 Siege knacken kann. machen wir mal 53, damit fühle ich mich ein bisschen wohler, aber ja.
Ja, also bei den Lakers, ich meine, so wie sie gerade spielen, wenn Anthony Davis und LeBron fit bleiben, wovon ich jetzt einfach mal ausgehen will, denn bis auf die Schulterverletzung von Davis, mit der er anscheinend weiterspielt, gehe ich mal davon aus. Ich mache es trotzdem immer so, dass ich eher davon ausgehe, dass die Spieler so viele Spiele spielen, wie sie in den Jahren vorher spielen. Also bei Davis würde ich eher so 70 bis 75 rechnen. Also schon, dass er noch ein paar Spiele verpasst. Also ich denke so 58 Siege, 60 würde mich aber auch nicht wundern. Aber ich sag mal 58. Die Western Conference ist ja echt stark. Ist schon krass, dass ich den Mavs gerade mehr Siege gebe als den Lakers. Aber hey, Luka Doncic ist in meinen Augen einfach ein absolutes Phänomen. Mhm. Das ist meine Einschätzung, 58. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir sind soweit mit dem durch, was wir besprechen wollten. Ne? Hast du so noch irgendwas, was du loswerden willst? Oder?
Nee, wir haben jetzt eigentlich soweit alles auf meinem Zettel abgehakt.
Okay, cool. Ja, ich finde, es war eine gute Folge, vielleicht so ein bisschen strukturierter als beim letzten Mal. Wir freuen uns über Feedback, Kommentare, Anmerkungen oder auch eine positive Bewertung bei iTunes. Oder wenn ihr uns bei Twitter folgt, das wäre auch cool. Tom, willst du nochmal deinen Twitter-Handle droppen?
Mhm. Also mein Twitter-Handle ist tom_schneider. Also ich heiße eigentlich Tom Schneider, aber Schneider war nicht mehr verfügbar. Deswegen habe ich bei meinem Nachnamen einfach Schneider draus gemacht, also ohne das zweite E.
Ja, sehr gut. Ja, folgt Tom, er macht immer gute Sachen bei Twitter und es ist immer interessant. Nimmt natürlich auch an vielen Diskussionen so in diesem Podcaster-Umfeld teil. Und ja, mir könnt ihr auch gerne folgen, Arne Brandt mit 3R. Freue ich mich auch. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Bleibt dabei, bleibt dran. Nächste Woche gibt es wieder ein interessantes Team. Tom, ich danke dir sehr. Es macht mir großen Spaß mit dir. Schön, dass du an Bord bist. Und dann sagen wir für heute ciao.
Ciao.